Sie hören einen Podcast von DRS1.
DRS1 mit Menschen und Horizonte. Am Mikrofon Mike Lamar. Die Türkei ist ja kein Land, weil eigentlich ist es zwei Länder, mindestens zwei. Die Türkei hat viele Völker und viele Facetten. Und das weiss kaum jemand besser als die Amalia van Gent, zwei Jahrzehnte lang Türkei-Korrespondentin für die NZZ. Sie hat ein neues Buch geschrieben über das Land, wo nicht ein Land ist. Und sie erzählt in dieser Stunde aus ihrem Leben. Redaktion Daniel Hitzig.
Ράγιζει απόψε η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι. Όλα κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι.
Έλα Ισπανέ.
Απίθεν αν την δεις φέρ την στον ταβερνάκι κρυμμένος θα με στη γωνιά για να την δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Αν την δεις φέρ την στον ταβερνάκι κρυμμένος θα με στη γωνιά για να την δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Λέει, 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 λέει.
Das heisst am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Vorurteil und Klischee, Ja, manchmal haben sie einen wahren Kern, aber sehr häufig sind sie ungerecht oder ganz einfach falsch. So wie es in der Schweiz nicht nur schulenverbundene Bauern gibt oder gierige Banker, so wenig kann man verallgemeinend von der Türkei reden oder von den Türken. In der Türkei leben nämlich die verschiedensten Völker mit ganz unterschiedlichen Traditionen und Religionen nebeneinander. Und eben die vielfältige Türkei spielt eine zentrale Rolle in dieser Stunde. Die Journalistin Amalia van Gent hat während 20 Jahre für die Neue Zürich Zeitung aus Sebenland berichtet. Manchmal war das recht gefährlich, weil die Türkei ist hin und her gerissen zwischen einer modernen europäischen und einer traditionellen islamischen Identität. Der Daniel Hitzig hat Amalia van Gent getroffen.
Auf die Welt kam sie als Amalia Karapoduroglu in Santi im Norden von Griechenland, nicht allzu weit weg von der türkischen Grenze. Und die Türkei, die hat in ihrer Familie immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Beide ihre Grosseltern sind nämlich in der heutigen Türkei gross geworden. Sie haben zu den vielen Griechen gehört, die Bürger vom Osmanischen Reich gewesen sind. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Grenzen neu gezogen und die Karten in dieser Weltgegend neu gezeichnet worden sind, haben über 1 Million Griechen ihre Heimat müssen verlassen und sind auf dem Gebiet vom heutigen Griechenland neu angesiedelt worden. Aber auch dort hat die Familie von der Amalia van Gent nicht einfach gehabt. Griechenland hat einen Bürgerkrieg durchgemacht und in den 60er Jahren haben sich die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse so verschlechtert, dass die Familie in die Schweiz geflüchtet ist. Da bei uns hat die junge Amalia die Schule fertig gemacht und studiert. 28 ist sie schliesslich gewesen, wo die junge Frau erstmal auf Istanbul, ins Land von ihren Vorfahren, gekommen ist. Was ist das denn für ein Gefühl gewesen, damals, wollte ich von der Amalia van Gent wissen.
Istanbul ist für die Griechen, ich vermute für die meisten Griechen, ist keine fremde Stadt. Man kann in der Altstadt laufen und findet 1001 Kirchen. Eines der großen Kennzeichen der Stadt ist der Yasufia. Und Yasufia verkörpert für die griechische Seele irgendwie den Beginn des griechisch-orthodoxen Ursprungs. Man trifft auch überall auf antike Städte, und zwar nicht nur in Istanbul, sondern auch wenn man im Süden der Türkei geht. Ich kann eigentlich alle in den antiken Städten alle Inschriften lesen und verstehen. So, als Fremde bin ich nicht da. Ich fühle mich ein wenig immer noch zu Hause. Es ist nicht eine Nostalgie, dass man zurückkommen will, aber es ist, das ist die Heimat, dazu gehöre ich auch.
Also ein Stück weit war das nach Hause kommen?
Es war nach Hause kommen, ja. Für mich war es ein wenig der Spaziergang in die Geschichte. Ich bin aufgewachsen mit meiner Großmutter, die nie über ihre Nostalgie hinausgekommen war. Also als Kind hörte ich vom Dorf der Großmutter, das sehr schön sein sollte und sehr grün, ohne Steine, mit einem Fluss. Und als ich zurückkam, zurückgehen in die Geschichte, auch in die Geschichte, was man in der Schule lernt.
Die Erinnerung an Konstantinopel, wie Istanbul früher geheißen hat, die Erinnerung an all die berühmten antiken Städte wie Ephesus oder Troja, die erlebt in den griechischen Schulen natürlich weiter. Das Verhältnis zwischen Griechen und Türken, das ist wegen der gemeinsamen, häufig gewalttätigen Vergangenheit auch heute noch stark belastet. In ihrer Familie hat Amalia van Gent von dem aber nichts gemerkt.
Ja, also zu Hause zumindest gab es kein Gefühl des Nationalismus. Diese Leute, die Generation der Flüchtlinge, wie mein Vater, der fühlte sich ja nicht unbedingt als Grieche, der Grieche an sich, sondern er lebte wie ich von den Erinnerungen seiner Mutter. Und die Mutter kam aus der Türkei. Und klar, wir lebten sehr gut zusammen. In der Nähe von unserem Haus gab es sehr viele Türken. Und es war einigermaßen friedlich. Man muss das nicht verschönern, weil Minderheiten, wo sie auch leben, sind sie unterdrückt. Aber in unserer kleinen Welt lebten wir friedlich zusammen. Die Türken kamen zu uns, wenn wir Ostern feierten, und wir gingen zu ihnen, wenn sie Bayram hatten. Aber als Minderheit leben die Türken in Griechenland. Oder lebten, im Moment haben sie mehr Rechte, aber sie lebten eingeschränkt, genauso wie die griechische Minderheit in Istanbul.
Das Zusammenleben mit Menschen mit einem anderen Hintergrund, das hat die junge Amalia van Gent also schon gekannt, wo sie 1966 auf Dübendorf gezügelt ist. Aus dem mediterranen Griechenland mit 14 in die kühle Schweiz verpflanzt werden, das ist aber alles andere als einfach gewesen.
Damals gab es in Griechenland ja die Obristendiktatur, und damals da kam ich in Kontakt mit einer Studentenbewegung, die sich gegen diese Obristendiktatur organisierte. Wir gaben eine Zeitschrift heraus und die verkaufte ich. Und damals durfte man als Ausländer nicht politisch tätig sein. So hatte ich eine sehr lustige Erfahrung. Ich lief an der Bahnhofstraße und sah einen Mann, jungen Mann mit Bart, was für mich sofort übersetzt wurde im Kopf. Aha, der muss link sein. Und ich lief hin und fragte ihn, wollen Sie nicht eine Zeitschrift kaufen? Wollen Sie nicht unsere Organisation unterstützen? Und er sagte, er schaute die Zeitschrift und sagte, ach, wissen Sie, dass ich ein Polizist bin? Und ich schaute hin. Es gab hier damals die Jugendunruhen. Ich schaute hin und lachte. Ich dachte, er macht einen Witz. Ich sagte, nein, das glaube ich Ihnen nicht. Er sagte, ja, schauen Sie mal hin. Und dann zeigte er seinen Ausweis. Ich glaubte es ihm, aber er kaufte eine Zeitschrift und sagte, nächstes Mal müsste ich besser aufpassen. Das war die Erfahrung, die ich hatte. Ansonsten hatte ich keine Schwierigkeiten gehabt.
An ihre Zeit als Studentin in der Schweiz hat Amalia van Gent also gute Erinnerungen. Wie sie in dieser Zeit ihren späteren Mann, den Radio- und Fernsehjournalist Werner van Gent, kennengelernt hat, das hören wir gerade als nächstes hier im «Menschen und Horizonte».
Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it.
because you lied, because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Menschen und Horizonte auf der Seis, heute mit der Journalistin Amalia Fankent, Griechin mit Wurzeln in der Türkei, 20 Jahre lang NZZ-Korrespondentin aus Athen und aus Istanbul und vorher ab 14 hat sie in der Schweiz gelebt und studiert. Und da in der Schweiz hat sie auch ihren Mann kennengelernt, der spätere Radio- und Fernsehjournalist Werner Fankent. Ist das Zufall gewesen oder haben sich da irgendwie zwei Seelenverwandte getroffen, die ursprünglich nicht in der Schweiz zu Hause gewesen sind?
Das war ein Zufall. Wir haben uns kennengelernt in der Schule der Soziologie. Und das war, weil kurz zuvor gab es in Athen, im Athener Polytechnikum, gab es den Aufstand der Studenten. Und wir haben, also diese Organisation, die ich vorher erwähnte, die Studentenorganisation, wir haben einen Film bekommen, der zeigte, wie die Panzer in dieses Polytechnikum reinging und wie die Studenten eigentlich vertrieben wurden und auch umgebracht wurden. Der Film wurde von einem Holländer gedreht. Und als wir den Film bekommen haben, haben wir gedacht, wo zeigen wir ihn? Soziologie-Schule. Das war selbstverständlich. Wir gingen hin. Und es gab sehr viele Leute und ich sagte, wahrscheinlich kann niemand Holländisch übersetzen. Und Werner sagte, jawohl, ich kann. So sind wir in Kontakt gekommen und dann, ja.
Der Rest ist eine Geschichte, die bis heute angehalten hat.
Ja, und hoffentlich bis lange noch, ja.
Wir haben jetzt von den Sprachen gehabt. Deutsch ist Ihre Arbeitssprache, Griechisch ist Ihre Muttersprache. Wo sind Sie wirklich zu Hause?
Ich kann kein einziges deutsches Kinderlied. Da bin ich nicht zu Hause. Das heißt, da kann man die Grenze sehen, Altersgrenze. Ich kam ja mit 14 hierher. Und alles, was ich danach lernte, das war auf Deutsch. Das heißt, wenn ich eine politische Diskussion halten will, dann fällt es mir leichter auf Deutsch als auf Griechisch. Hingegen, wenn ich über Emotionen sprechen will, dann ist es einfacher auf Griechisch als auf Deutsch. Ich bin sowohl in beiden Sprachen irgendwie zu Hause, aber nicht ganz. Und zwar in beiden nicht ganz.
In diesem Sinn eine typische Einwanderer- oder eine Migrationsbiografie. Man hat von allem etwas, aber ja, eine eindeutig zuordnbare Identität, das gibt es nicht.
Nein, aber ich erfahre das nicht als Mangel. Es ist eine Bereicherung. Ich empfinde das sehr schön, wenn ich hier über Griechenland erzählen kann oder wenn ich in Griechenland über die Schweiz erzählen kann. Es ist nicht eine Identität, die wehtut oder wo man sagt, ich möchte mich finden. Ich fühle mich recht in diesen Schranken.
Also Sie erleben es eher als Gewinn als Defizit?
Ja. Ich erlebe es als Bereicherung, ja.
Es ist nicht so, dass Sie manchmal auch das Gefühl haben, ich gehöre nirgends wirklich dazu.
Auch das, weil ich habe ja fast 20 Jahre in der Türkei gelebt und da habe ich auch sehr viele Freunde. Und der Türkei-Aufenthalt ist der längste Aufenthalt als Erwachsene. Also ich war hier ja nur während des Studiums hier als Erwachsene. Dann ging ich 10 Jahre nach Griechenland und dann 20 Jahre in der Türkei. Und manchmal hat man den Eindruck, ja, vielleicht gehöre ich nirgendwo. Wirklich, denn was selbstverständlich ist in der Schweiz oder in Griechenland, ist für mich nicht selbstverständlich. Und so ist es auch in der Türkei nicht. Aber dennoch empfinde ich das Kennenlernen der diversen Identitäten, empfinde ich wirklich als Bereicherung, also weniger als Hindernis.
Es nie nicht ganz und hundertprozentig zuhause und verwurzelt sein, als eine Chance, sagt die Journalistin Amalia van Gent. Und sicher ist diese Offenheit auch ein Vorteil bei diesem Beruf, wo man muss können zuhören und die anderen versuchen zu verstehen. Zum Journalismus ist Amalia van Gent aber eigentlich über Umweg gekommen. Ganz am Anfang hat sie in Athen vor allem ihrem Mann Werner geholfen als Übersetzerin. Nach ersten eigenen Reportagen für die Wochenzeitung «Wotz» und das «Tagesanzeiger»-Magazin hat sie aber bald selber genug eigene Aufträge bekommen, bis sie dann feste Türkei-Korrespondentin von der NZZ geworden ist. Wie ist das denn, wenn man den gleichen Beruf hat wie sein Lebenspartner?
Ich war die letzten 12 Jahre war ich ja in der Türkei, ferner in Athen. Ich habe hauptsächlich über die Türkei berichtet und den Nordirak, Werner hingegen über den Balkan oder über Persien. Aber wenn er über die Türkei berichtet hat, dann gab es immer einen sehr regen Informationsaustausch. Also sehr oft waren wir derselben Meinung, aber oft auch nicht. Also es gab auch sehr viele Differenzen und dann Streit über dasselbe Thema, warum er eine Sache so interpretierte und warum ich sie anders sah. Aber wenn zwei Journalisten zusammenleben, denke ich, es macht das Leben einfach, weil man weiß schon, dass die Natur des Journalismus nicht einfach ist. Das heißt, wir haben ja keine Festtage. Wenn irgendetwas passiert, dann müssen wir hin. Und wenn beide Journalisten sind, dann kann man das sehr gut verstehen. Man sagt, okay, das ist es. Ich denke, wenn man nicht denselben Beruf ausübt, dass es Schwierigkeiten kommen könnten. Auch schon deshalb, weil Journalismus ja nicht nur ein Beruf ist, der ist mehr, er frisst jemanden. Das kennen Sie wahrscheinlich. Also man kann nicht um 5 Uhr die Bücher zumachen und nach Hause gehen und schlafen, sondern das ein Problem beschäftigt jemanden die ganze Nacht und die ganze Woche. Und unterschiedliche Berufe könnten zu Problemen diesbezüglich führen. Für uns war es ein Vorteil, ja.
Und Konkurrenz gab es nie zwischen dem Ehepaar van Gent?
Konkurrenz gab es ganz am Anfang, als wir beide sehr jung waren, sehr unerfahren. Beide versuchten, Anerkennung zu finden und dann dass der eine mehr Komplimente kriegt als der zweite, dann, ja, dass man sagte, ja, warum findet man deinen Bericht besser als meinen? Dabei bin ich doch sehr viel besser und ich kenne diese Geschichte, aber das war nur eine kurze Zeit. Das war vielleicht die ersten 2 Jahre. Danach hatten wir ja beide unterschiedliche Medien und wir hatten unsere Anerkennung gehabt in unseren Medien. So.
Скепсу тоа
magische Nacht, besungen von der Vicky Leandros, Nichta Magica. Das heisst Menschen und Horizonte mit der langjährigen NZZ-Korrespondentin Amalia van Gent. 20 Jahre lang hat sie über und aus der Türkei berichtet. Ein Land mit ganz verschiedenen Gesichtern. Ein sehr modernes, das sich Richtung Europa wendet. Die Sepp-Türkei findet man vor allem an der Küste und in Istanbul. Dann gibt's aber auch eine tiefe verschleierte Türkei im Landesinneren von Anatolien. Dort wird ein konservativer Islam gelebt und dort haben die Frauen im öffentlichen Leben einen schweren Stand. Was erlebt man denn dort, wenn man als Frau unterwegs ist auf Reportage?
Weibliche Reporter im Nahen Osten oder im Gebiet der Türkei. Es ist ein zweischneidiges Messer. Einerseits wird man nicht ganz als voll genommen. Es sind ja Gesellschaftsstrukturen, patriarchalische Gesellschaftsstrukturen, wo der Mann das Sagen hat. Und da wird man als Frau, vor allem als junge Frau, wird man als Freiwild vor allem angesehen. Aber es hat auch Vorteile. Also ich habe das so erlebt, dass weil man mich nicht voll genommen hat am Anfang, erzählte man mir sehr viel mehr, als sie dem Werner oder einen anderen männlichen Kollegen erzählt hätten. So, ich erfuhr von türkischen Offizieren sehr viel mehr. Sie wollten auch zeigen, wie gut sie sind und dann einer jungen Frau gegenüber. Und da haben sie sehr viel mehr Nachrichten oder Informationen gegeben, als eben einem Mann, dem man nicht traut. So, es ist zweischneidig. Ein Mann kann ganz einfach hin, alleine gehen. Im Südosten der Türkei zum Beispiel. Der hat keine Probleme. Vielleicht kommt er mit seiner, hat er Glück bei seiner Recherche, aber das ist alles. Er kann in einem Hotel gehen, ganz alleine, niemand schaut hin. Wenn man als 30-jährige Frau alleine in einen kleinen Ort kommt, gerade in der muslimischen Welt, das ist nicht einfach. Man wird nicht als solche akzeptiert.
Da haben Sie auch unangenehme Erfahrungen gemacht.
Ich bin nie alleine gereist. Also ich habe immer eine Assistentin dabei gehabt. Auch deshalb, weil alleine schon bei der Recherche würde man sehr viele Probleme haben. Wenn man zum Beispiel einen Imam, also einen religiösen Führer, etwas fragen will, als Frau, Ausländerin im Südosten, das ist kaum zu machen.
Und Frauen zu zweit mit einer Assistentin, das geht.
Also meine Assistentinnen waren Türkinnen, vier hervorragende Frauen. Und die wurden schon als solche akzeptiert, weil man hatte keine Angst vor ihnen.
Gab es da auch Momente der Angst? Also die Türkei ist ein Land, wo Journalisten, Journalistinnen, Intellektuelle zuweilen auch gefährlich leben. Gab es solche Momente, wo Sie auch Angst gehabt haben?
Ja, eindeutig. Es gab eine sehr schwierige Zeit in der Türkei. Das war anfangs der 90er Jahre, als der Krieg zwischen der kurdischen PKK, Arbeiterpartei, und den türkischen Sicherheitskräften ein Ausmaß genommen hatte, dass die Fundamente der Republik eigentlich erschütterte. Und jedes Gewebe der türkischen Gesellschaft vergiftete. Also da wurden die Journalisten, die in dieses Gebiet hingingen und darüber berichteten, die wurden nicht als Träger eines Ereignisses angesehen, sondern als Verursacher. Und da habe ich sehr viele Momente der Angst gehabt. Also es gab Momente, wo große Zeitungen mich persönlich angegriffen hatten. Amalia van Gent spielt das Spiel der PKK zum Beispiel.
Also Artikel über Sie, über mich Ihre persönlich, Art zu schreiben.
Über mich persönlich, mit Namen, Adresse, wo mein Büro ist. Und da fühlte ich mich eigentlich den rechtsnationalistischen Bewegung ausgeliefert. Es kamen Leute ins Büro, ich bekam Telefone, Drohtelefone, wie sehr viele türkische Kollegen ja auch, aber es sind Momente der Angst. Und als wir türkische Kollegen verloren haben in diesem Krieg, oder kurdische Kollegen, dann gab es auch eine große Verbitterung, dass es so weit kommt.
Haben Sie sich auch überlegt, aufzuhören unter diesem Druck?
Nein, ich bin hartnäckig diesbezüglich. Ich lasse mich nicht so etwas bitten, nein. Ich hatte Angst, aber ich habe gedacht, wenn die türkischen, kurdischen Kollegen das weitermachen, mache ich das auch.
Und der Grund dafür, also Hartnäckigkeit und auch ein Auftrag, eine Verpflichtung gegenüber dem Publikum oder der Wahrheit, was ein großes Wort ist.
Das ist zu groß gegriffen, aber ja, ich hatte viele Freunde da gehabt und dann, ich dachte, ich muss darüber berichten, da ich die Information habe und da ich sehr sicher war, dass die Information stimmt. Die NZZ war von den ersten Zeitungen, die über die anonymen Morde im Südosten berichtet hatte, über das, was man heute als Ergenekon kennt und jedermann berichtet, aber die NZZ hatte als erste darüber berichtet. So war das.
Also nicht die NZZ, sondern die Amalia von Gent in der NZZ.
Die NZZ, weil die NZZ hat es veröffentlicht.
Kurdische Sängerin, die die Musik von ihrer Heimat erst in Istanbul kennengelernt hat, die Aynur, hier auf DRS 1. Das nicht ganz ungefährliche Leben als Reporterin und Journalistin in der Türkei. Das ist das Thema von Menschen und Horizonte mit der Amalia van Gent. In Istanbul lebt man in Sachen persönliche Freiheit nicht gross anders als in einer anderen europäischen Grossstadt. Es hat ein freizügiges Nachtleben. Man findet moderne Kunst, Mode, schicke Restaurants und vieles mehr. Im Landesinneren von der Türkei sieht es allerdings ganz anders aus.
Ich weiß nicht, zum Beispiel, wie das ist in einer kleinen Provinzstadt. Neuerdings hört man alarmierende Berichte, wonach Frauen, die offen, bis dahin offen gingen, das heißt ohne Kopftuch, dass der Druck auf diese Frauen enorm wird. Man hört von Beispielen wieder in der Provinz, wo Leute, die nicht fasten wollen, zusammengeschlagen werden. Also die Bereitschaft, die vielen unterschiedlichen Kulturen zu akzeptieren, zu tolerieren. Ich weiß nicht, ob das sich durchsetzen kann in der ganzen Türkei. Wenn das der Fall wäre, dann wäre die Türkei ein Paradies und eine Brücke zwischen Ost und West. Aber solange das nicht der Fall ist, kann die Türkei eigentlich diese Brückenfunktion, wovon sie eigentlich träumt, kann sie diese Funktion nicht erfüllen.
Die Türkei als Brücke zwischen Asien und Europa. Das ist auch ein Bild, das Amalia van Gent in ihrem aktuellen Buch braucht. Leben auf Bruchlinien. Die Türkei auf der Suche nach sich selbst. Und die Brücke zwischen Asien und Europa, die ist nicht nur symbolisch gemeint. Es gibt die Brücke tatsächlich. Sie ist 64 Meter hoch, führt über den Bosporus und sie verbindet den europäischen und den asiatischen Teil von Istanbul. Aber drauf oben auf dieser Brücke ist es windig und ungemütlich. Und für die Amalia van Gent ist klar, dass sich die Türkei entscheiden muss. Für die eine oder für die andere Seite. Entweder für den aufgeklärten Weg der Reformen oder für einen Weg, wo die Türkei in den Traditionen vom muslimischen Nahen Osten verankert. Das angesprochene Buch «Leben auf Bruchlinien», das widmet Amalia van Gent einem Journalistenkollegen, Hrant Dink. Der hat sich immer wieder für die Versöhnung zwischen Türken und Armeniern eingesetzt.
Hrant Dink, der war einer dieser Kollegen, von denen ich vorher gesprochen hatte. Er ist armenischen Ursprungs und das Unmögliche, das er machen wollte, war, er wollte eine Verarbeitung der Geschichte, er wollte die Geschichte nicht leugnen. Er hat selber von einem Genozid an den Armeniern gesprochen. Oft hat er nicht das Wort genannt, aber er sagte, es gab hier ein ganzes Volk und es existiert nicht mehr in Anatolien. Aber er wollte die Verarbeitung der Geschichte, dieses sehr dunklen Kapitels der Geschichte, wollte er gemeinsam mit den Türken machen. Er wollte nicht die Türken an die Wand stellen, sondern er wollte nicht Wörter benutzen, die Ängste verursachen, sondern Wörter benutzen, die Brücken schaffen zwischen Türken und Armeniern, damit die über diese Kapitel sprechen können. Er wurde ermordet, deshalb.
Und in diesem Bemühen fühlen Sie sich ja ihm auch sehr verwandt. Oder das ist etwas, was Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Nicht nur schwarz-weiß zu malen, sondern in einer gewissen Weise eben auch zu erklären, versuchen, verständlich zu machen, wie eine Situation entstanden ist.
Ich denke, die Türkei ist nicht nur schwarz-weiß, keinesfalls. Es gibt sehr viele dunkle Punkte, aber die Türkei als Ganzes ist nicht schwarz. Es gibt sehr viele Grautöne. Das ist, es ist übrigens ein Ausdruck von Hrant Dink. Er sagt, es gibt in der Türkei sehr viele Grautöne. Und das kann man, wenn man versucht, das zu verstehen, selber zu verstehen und zu erklären, denke ich, dann verschwindet dieses Bild von Schwarz und Weiß.
Und das ist auch Ihr Motor, irgendwie keine einfachen Antworten zu geben, sondern eben Grautöne, differenzierte Antworten zu suchen und auch zu finden.
Ja, das ist mein Anspruch. Ja, das ist mein großer Wunsch, ja.
Wie schwierig ist das?
Nicht immer einfach, weil ich denke, jede Person, jeder Journalist hat ja hat die Freundin und ich kann nicht persönlich über die Mörder Grandings schreiben. Ich kann versuchen zu erklären, was diese Leute dazu bewegt haben. Verstehen, ob ich das will? Ich glaube, ich will es gar nicht. Also ich will ihre Motivation gar nicht verstehen. So in solchen Momenten, wo Emotionen oder wo die Emotionen die persönliche Ebene erreichen, da ist es sehr schwierig, die Grautöne zu zeigen und da nicht in diese Schwarz-Weiß-Gebilde zu verfallen.
Also so etwas wie Objektivität gibt es in diesem Sinn gar nicht, weil man ja auch eine eigene Meinung hat.
Ich denke, das ist schon längst abgeklärt. Nein, Objektivität bei Journalisten gibt es nicht. Ich meine, man kann versuchen, so klar wie möglich die Standpunkte darzulegen. Aber dass das Herz des Journalisten für einen oder den anderen Standpunkt schlägt, das kann man nicht verschweigen.
Journalistin und Buchautorin Amalia van Gent in der heutigen Ausgabe von «Menschen und Horizonte». Da nochmal der Titel von ihrem Buch «Leben auf Bruchlinien – Die Türkei auf der Suche nach sich selbst». Erschienen ist es im Rotpunkt Verlag. Und wenn Sie jetzt nicht gerade haben können mitschreiben, finden Sie alle Angaben auch auf unserer Webseite drs1.ch. Redaktion von dieser Stunde hat Daniel Hitzig gehabt.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.